Einen gesegneten Morgen, liebe Gemeinde. Normalerweise steht hier Ecki und wir lauschen seinen Worten. Heute habe ich die Barmherzigkeit, die Gnade bekommen, hier sprechen zu dürfen vor euch. Und ihr kennt mich ja, Matthias Scholz. Meistens stehe ich hier, werde schon verabschiedet beim Kindergottesdienst und gehe mit Gabriel raus. Heute sind wir beide hier und werden das genießen. Übrigens seit langem mal die erste Live-Predigt sozusagen, die ich mal wieder hier erleben darf. Als ich von dem Predigttext gehört habe, kam mir eine Geschichte im Sinn, die ich selbst erlebt habe und wo ich selbst Gott nah sein konnte. Das war in meiner zweiten Heimat in Bremen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich 16 Jahre gelebt habe. Und da war ich dann aber schon zu Gast, ich war schon wieder richtiger Dresdner und habe bei meiner Mutter dort übernachtet in meinem Heimatstadtteil. Und tagsüber habe ich gehört, dass meine Mama und ihre Freundinnen und auch ein paar Nachbarn sozusagen darüber sprachen, dass nachts eine Frau durch die Straßen zog und fürchterlich fluchte. Und das nicht einfach nur an einem Tag, sondern Tag für Tag, Woche für Woche, das ziemlich regelmäßig und das war immer mitten in der Nacht. Und darüber haben sie sich ein bisschen echauffiert, ein bisschen aufgeregt. Und ich habe das so mitbekommen, haben den Tag dann gemeinsam vollbracht. Und abends habe ich mich ins Bett gelegt. Das war sogar noch mein Jugendzimmer, mein altes, das war noch nicht irgendwie umgeräumt in der Zeit. Genau. Und da war es dann so, dass ich plötzlich in der Nacht auf einmal diese Beschimpfungen hörte. Es waren wirklich fürchterliche Beschimpfungen, also da will ich nichts davon wiederholen, gerade erst recht nicht hier. Und ich war dann aber auch nicht so irgendwie duselig wach so und habe mich dann wieder umgedreht, so wie ich das wahrscheinlich meistens tun würde, wenn ich irgendwas draußen höre oder so, sondern ich war plötzlich hellwach. Also ich war so wach, ich hätte sogar auf Arbeit gehen können. Und mit diesem klaren Geist fiel mir dann ein, hey, ich war vor ein paar Wochen beim Kirchentag und da habe ich hier so eine Geschenkbibel bekommen. Und ich habe gedacht, okay, ich nehme die einfach mal mit. Und ich hatte auch zwei, drei hatte ich quasi bei mir in den Klamotten mit verbunkert sozusagen. Und ich habe das dann ausgepackt und habe gedacht, okay, es ist jetzt 2 Uhr morgens. Mir egal, ich gehe jetzt raus und vielleicht treffe ich ja die Frau und vielleicht kann ich ja mit ihr reden. Und also bin ich rausgegangen. Es war wirklich dunkel, es war nichts groß zu sehen. Mein Sohn sagt meinen Namen ganz fleißig, genau. Du kannst auch Papa sagen, ist auch schön. Und dann bin ich runtergelaufen und bin diesen Schreien, diesen Beschimpfungen gefolgt und bin dann an einer dunklen Parkbank bei uns im Hof sozusagen gelandet, wo diese Frau dann saß. Und also ging ich zu ihr, ich sprach mit ihr, habe mit ihr gebetet und habe ihr so eine Bibel geschenkt. Das ist jetzt nur das Neue Testament. Plötzlich kam dann noch ein weiterer Mann dazu, der hat das komplett missverstanden. Er dachte, ich würde quasi mit der Frau jetzt flirten und abends dann irgendwie 2 Uhr nachts dann irgendwie vielleicht sonst was machen wollen. Baute sich vor mir auf, also wirklich völlig geladen und sagte, was willst du von meiner Frau? Und hat dann quasi sogar ein Messer vor mir gezogen. Und ich dachte, bin zum Glück ruhig geblieben. Und die Frau hat dann gesagt, nein, Schatz, der hat mir einfach nur eine Bibel geschenkt. Der hat mir einfach tatsächlich nur eine Bibel geschenkt. Und so ging er dann wieder hoch. Ich habe mit ihr noch ein Weilchen geredet, gebetet und habe ihr dann noch gesagt, diese Bibel, die du jetzt hast, ist in den schweren Zeiten, die du hast, kann es auch wie ein Schwert sein, was dich schützt, was dich trägt. Und die Frau habe ich tatsächlich selber nie wieder gesehen. Ich habe nur von meiner Mutter gehört, sie wurde gelegentlich nochmal gesehen, aber geflucht hat sie tatsächlich nicht mehr. Was daraus geworden ist, weiß ich tatsächlich nicht, aber Meine Mutter sagte zu mir, das war echt barmherzig, dass ich da jetzt runtergegangen bin. Und darum geht es heute auch. Gottes Barmherzigkeit erfahren. Das mache ich natürlich mit meinem Sohn hier vorne. Also das größte Geschenk, was man überhaupt bekommen kann auf Erden. Gottes Barmherzigkeit erfahren wir an unserer bloßen Existenz, an Jesus und um Jesus. Es gibt zahlreiche Zitate in der Bibel. Heute im Lobpreis haben wir zahlreiche Zitate gehört, wo wir die Barmherzigkeit erfahren. Ja, Gabriel. Und heute hören wir einen besonderen Vers. Da geht es darum, also Jesus hat gerade laut dem Evangelium nach Lukas seine Jünger zusammengeführt und er sprach in der Feldpredigt erstmals an diese Jüngerschaft, aber auch vor Tausenden von Menschen. Wohl auch unter Pharisäern, aber eben auch vor seinen Jüngern. Das war dann folgender Vers. Vom Umgang mit dem Nächsten. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Was bedeutet Barmherzigkeit in der Bibel? Oder was bedeutet Barmherzigkeit überhaupt? Also zu Deutsch ursprünglich, klingt so ein bisschen bayerisch, armherzi. Was so viel bedeutet wie ein Herz für Arme zu haben. Was Barmherzigkeit ist, zeigt uns Gott in der Bibel in zahlreichen Stellen. Allein von der Bedeutung im Hebräischen, mein Hebräisch ist nicht so gut, also Rechamin, was Erbarmen bzw. Mitgefühl bedeutet, wird im Psalm 103, Vers 13 beschrieben. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. An einer anderen Stelle wird das hebräische Wort Chesed verwendet. Hier wird eine beständige Treue, Liebe mit Gnade, Güte oder auch Barmherzigkeit übersetzt. So zum Beispiel in den Klageliedern 3, 22 bis 23. Die Gnade des Herrn hat kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu, als auch im Altgriechischen, im Neuen Testament kommt es auch noch vor, als Eleos, sowas wie Erbarmen und Mitgefühl. Was bedeutet das denn? Also seid barmherzig, wie euch euer Vater barmherzig ist. Menschliche Barmherzigkeit kennen wir vielleicht schon oftmals im Alltag mit dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Wenn ich anderen helfe, dann wird mir auch geholfen. Das ist auf jeden Fall ein logisches Prinzip, was man unter seinen Nächsten, in der Familie, unter Freunden, unter Kollegen, unter Mitmenschen gerne verwendet. Schließlich macht es ja auch Sinn. Wenn einer mich unterstützt, unterstütze ich ihn auch. Aber Jesus beschreibt vor diesem Text eben die Feindesliebe, was diesen Maßstab natürlich komplett durchbricht. Da hat man nicht dieses positive Geben und Nehmen, sondern dem Feind gegenüber soll man sich genauso verhalten. Also können wir unseren Feinden Barmherzigkeit zeigen? Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters haben wir zahlreich erlebt. Das haben wir hier im Lobpreis erlebt. Ich gerade mit meinem Sohn oder allgemein, dass man einfach diese Verbundenheit zu Gott hat, den Heiligen Geist spüren kann. Allumfassend kann man das schlecht in eine Predigt packen, was vielleicht den Nagel auf den Kopf jetzt trifft, ist vielleicht für mich jetzt so das Gleichnis des Samariters. Da sehen wir wie ein Priester und ein Levit und einen überfallenen Mann, der gar nichts mehr hatte, vorübergehen. Und der Samariter dann den Mann versorgt und zu einer Herberge bringt, dass er wieder sozusagen die Beine kommt. Jesus ist natürlich das beste Beispiel überhaupt, als er für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden. Es ist einfach unglaublich, was wir da erfahren können und wie frei er uns damit macht. Richtet nicht, vergebt, gebt. Vier Imperative Jesu: nicht richten, nicht verdammen, vergeben, geben. Aber natürlich richten wir. Also es reicht schon, wenn ich aufstehe und vielleicht Gabriel bei mir rumtanzt oder so und es halt irgendwie 4 Uhr morgens ist, bin ich jetzt auch nicht gut gelaunt. Aber das werde ich dann schnell, wenn ich sein Lächeln sehe. Oder wenn ich einfach ins Auto steige und sehe, okay, ja, der hat mir die Vorfahrt genommen. Zack, habe ich schon wieder gerichtet. Oder ich gehe auf Arbeit und ich bin ja Teamleiter bei mir auf Arbeit und dann höre ich natürlich dann auch die Fehler der Mitarbeiter und muss dann auch mit den Mitarbeitern darüber reden. Und da richte ich auch. Also man kommt nicht umhin, nicht zu richten. Also es wird schwierig. Also wir leben ja auch in einem Rechtsstaat. Also wir organisieren uns ja auch darin. Ich weiß nicht, also auf dem Weg zur Gemeinde, wer von euch ist da über eine rote Ampel gegangen? Oh, sehr ehrlich, sehr ehrlich, sehr gut. Ja. Doch, verurteilen wir? Also sehen wir einen Mangel, einen Fehler und beschimpfen wir? Beziehungsweise wünschen wir Schlimmes aufgrund von den Fehlern? Das will Gott eben nicht. In Lukas 9, 54 wird berichtet, dass Jakobus und Johannes, als ein samaritisches Dorf ihnen die Gastfreundschaft verweigerte, wohl recht entzürnt waren. Beide schlugen Jesus vor, Feuer vom Himmel auf das Dorf herabrufen zu lassen, so wie Elias es tat. Jesus wies sie jedoch zurecht und sagte: Ihr wisst nicht, von welchem Geist ihr seid. Dieses Ereignis zeigt, dass die Jünger in dem Moment noch nicht verstanden haben, nicht vollständig, den Geist der Liebe und Vergebung, der Jesus eben auszeichnet. Wir sollen nicht verdammen, wir sollen vergeben und trotzdem mit Liebe geben. Wenn ich jemanden aufgrund seiner Verfehlung als puren Sünder herabwürdige und nicht mehr als Mensch begegne, dann wird dieser Mensch von mir auch eben keine frohe Botschaft Gottes wahrnehmen. Also wenn ich jetzt sage, hier du über Rot geher oder zu jemand anderen, der vielleicht was eingesteckt hat, du Dieb und du Lügner oder böser Mensch oder was alles für Verfehlungen gibt, wenn ich den darauf reduziere, dann wird es schwer, ihm zu begegnen. Also allein durch Vergebung können wir uns dadurch überhaupt befreien und die Tür offen halten. Dann geht es weiter zum Maß, das Maß. Jesus beschreibt hier seine Barmherzigkeit mit einem, ja, wie so ein Vergleich mit einem Kornhändler. Also man holt sich quasi, man kauft ein und holt sich sein Korn und der Händler gibt was rein, rüttelt noch nach, damit es wirklich in die letzten Poren dann des Behälters noch mit rein fließt und sich dann sozusagen ausbreiten kann. haut nochmal was rein, rüttelt nochmal nach, sodass wirklich gar keine Luft mehr drin ist. Und als der Behälter dann komplett voll ist, haut er einfach nochmal was drauf, sozusagen, dass es da wirklich wie noch ein Haufen mit drauf ist. Also das bekräftigt die Barmherzigkeit Gottes, diese unglaubliche Gnade an dem, was uns Gott Gutes tut. Aber wenn wir so geben würden, wie würde das unsere Gesellschaft verändern? Ich bin da vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber leider wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein. Also wir bekommen in dieser Welt nicht zwangsläufig das, was wir geben. Die Käsepackungen werden wahrscheinlich trotzdem immer ein bisschen kleiner werden und das abgepackte Fleisch wird wahrscheinlich beim Braten trotzdem in einer Wasserpfütze braten. Wir bauen aber an unserer Gottesbeziehung. Also anstelle von wie ich dir, so du mir, kommt, wie in der Überschrift am Eingang unserer Gemeinde, am Schild draußen für heute, wie ich dir, so Gott mir. Dann habe ich hier der blinde Wegweiser und das Splitterbalkenbild. Hier bekommen wir eine Warnung vor Selbstgerechtigkeit und geistlicher Blindheit. Also ich kann mit völlig guten Überzeugungen trotzdem mit voller Wucht an die Wand fahren. Polarisierend, also ein richtig polarisierendes Beispiel war für mich jetzt, was mir in den Sinn kam, die Corona-Zeit. Was wurde da gerichtet, was wurde da gegenseitig aufgebaut? Also man hat die Maßnahmen umgesetzt, um wirklich Leuten zu schützen, sozusagen. Das war vielleicht auch ein guter Gedanke. Aber Spielplätze wurden gesperrt. Ich weiß nicht, was das mit Kindern macht. Maskenverweigerer wurden vielleicht sogar teilweise aus anderen Gemeinden sozusagen dort gar nicht erst mit in den Saal mit aufgenommen. Leute ohne Impfungen. Ich mit meiner Frau tatsächlich musste, als wir essen waren, saßen wir halt draußen sozusagen beim Heizpilz immerhin. Also man hat da schon auf jeden Fall eine Spaltung erlebt, aber auf der anderen Seite genauso. Also da gab es Verweigerer, die dann quasi gesagt haben, okay, ich kämpfe jetzt gegen das Unrecht und werde jetzt quasi trotzdem jeden umarmen und jeden kuscheln und egal ob jung und alt und hat überhaupt nicht drauf geachtet. Also das gab es auch. Also sehr polarisierend diese Zeit. Und da ist es immer wichtig, dass man auch prüft, wie man in der Situation handelt. Ein guter Pfarrer sagte mal zu mir, dass wir unser Handeln in einer 3B-Regel, also nicht 3G, sondern 3B, also beten, Bibel lesen und Buße tun, immer abstimmen müssen. Somit können wir den Ruf zur Selbstüberprüfung hören, erst sich selbst erkennen, dann helfen und umgekehrt. Also ich kann mich völlig im Recht fühlen, auf dem Splitter im Auge des anderen fokussieren, aber meinen gigantischen Balken, den ich in dem Moment vielleicht selber vor dem Auge habe, komplett ignorieren. Geistliches Wachstum beginnt bei Demut. Also schauen wir nochmal auf Lukas 9, 54 und Jakobus und Johannes. Tatsächlich schien der Weg für die beiden verfehlt zu sein und anstelle von der Verkündigung wurden sie komplett abgewiesen. Das Dorf haben beide natürlich abgehakt und wünschten sich von Gott sogar eine harte, zerstörerische Art. Somit hatten hier die Jünger den Balken vorm Gesicht und die Liebe und Vergebung Gottes in den Moment nicht verstanden. Jetzt der Christusblick, ein Blick der Barmherzigkeit. Jesus sieht uns mit Wahrheit und Gnade. Barmherzigkeit ist kein Wegsehen, sondern Hinsehen mit Liebe. Jesus kennt uns und liebt uns dennoch. Jesus kennt die Menschheit und ist für uns am Kreuz gestorben. Wir alle haben in verschiedensten Formen die Barmherzigkeit Gottes erfahren, doch nicht, weil wir es verdient haben oder uns irgendwo erarbeitet haben. Wir alle machen Fehler. Wir alle sind nicht frei von Sünde. Ich auch nicht, also überhaupt nicht. Aber dennoch haben wir hier hergefunden. Dennoch erfahren wir hier Woche für Woche von Gottes unglaublicher Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet nicht, die Fehler anderer nicht zu sehen, sondern trotzdem aus Liebe zu handeln. Ich kann mit Liebe auf einen Fehler hinweisen und dennoch geduldig Gutes tun. Oder ich kann mit dem Finger auf andere zeigen, mich erheben und dabei einen riesigen Balken vor der Nase haben. Zusammenfassend sollen wir nicht verdammt richten, sondern mit Liebe auch Fehlern begegnen. Das unglaubliche Maß an Barmherzigkeit, was uns Gott gibt, lohnt es weiterzugeben. Zwar schaffen wir es sicher nicht immer wie unser Meister, aber wir sollten auf Barmherzigkeit, wir sollten uns mit Barmherzigkeit leiten lassen. Barmherzigkeit sieht auch und ist nicht blind, aber sie kann nur sehen, wenn sie selber den Balken im eigenen Leben sieht. Oder, wie in der Überschrift am Eingang, wie ich dir, so Gott mir. Lieber barmherziger Gott, du schenkst uns die Worte und weißt, was es in unserem Herzen damit macht, was es mit uns macht, ob es polarisiert, ob es vielleicht auch Ecken und Kanten gibt, ob es ein Prozess ist, der in uns lebt, uns bewegt. Lass uns das auch nach außen tragen, dass andere auch sehen, dass wir deine Barmherzigkeit kennen und gerne auch weitergeben. Begleite uns. Amen.